An einem Tag verdient er so viel wie die meisten anderen im ganzen Jahr. Rund 80.000 Franken. Insgesamt hat UBS-Chef Sergio Ermotti damit 14,4 Millionen Franken verdient, während 9 Monaten im letzten Jahr, in denen er die Bank gesteuert hat. Ein Lohn, bei dem man es nicht einmal wagt, davon zu träumen. Viel ist es allemal, aber ist es auch angemessen? Und wer entscheidet eigentlich über den Lohn der Top-Manager? Das ist News Plus und ich bin Dominik Roll. $14,4 Millionen. Also ich persönlich wüsste auf die Schnelle gar nicht mal, was ich damit überhaupt anstellen würde. Und wenn ich mir die Kommentarspalten auf der SRF News App anschaue, dann stelle ich fest, euch geht es ähnlich. Dekadent und unglaublich sei dieser hohe Bonus. Ein Leser fragt, nicht ganz ernst gemeint, was denn eigentlich das Existenzmaximum sei, wenn man ja immer wieder über das Existenzminimum diskutiere. Klar ist, der Millionenlohn für Sergio Ermotti löst viel Unverständnis aus.
Ja, für mich als Staatsbürger ist das natürlich eine unglaubliche Zahl, die kaum nachvollziehbar ist, wie es wahrscheinlich auch für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kaum nachvollziehbar ist.
Das ist Peter V. Kunz. Er begleitet uns durch diese Folge. Peter V. Kunz ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern und er beschäftigt sich schon lange mit Aktienrecht und damit eben auch mit den Boni für Topmanager.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich muss es nicht bezahlen, also ich bin nicht ein Kunde der Bank, ich habe keine Aktien. Es kostet auch den Steuerzahler nicht. Schlussendlich sind wir in einer mehr oder weniger freien Marktwirtschaft. Dort sind also Löhne, Bonizahlungen und so weiter eine Abrede zwischen der Bank und dem Angestellten, hier Herrn Ermotti. Wenn die UBS bereit ist, das zu bezahlen, dann ist das nicht ein direktes Problem für mich, sondern höchstens dann, wenn es darum geht, muss die UBS dann allenfalls in einigen Jahren plötzlich wieder gerettet werden, weil das Risikoverhalten ein falsches war.
Naja, also danach sieht es im Moment ja nicht aus. Könnte mir auch einfach egal sein, wie viel Sergio Ermotti verdient. Warum das nur bedingt stimmt, darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Festhalten können wir schon mal, Sergio Ermottis Rückkehr zur UBS, die hat sich für ihn definitiv gelohnt. Er war ja schon mal Chef der UBS vor einigen Jahren. Als sich dann vor einem Jahr der Untergang der Credit Suisse abzeichnete, da war Sergio Ermotti gerade Verwaltungsratspräsident des Rückversicherers Swiss Re. Vielleicht war es der Ruf des Geldes, den zurück zur UBS gebracht hat. Er spricht eher von der Pflicht, die gerufen habe.
Wenn ich Nein sage und die Sache nicht gut gehen, fühle ich mich fast mitverantwortlich, dass ich nicht meine Bereitschaft gegeben habe. Und wenn die Sache gut geht, fühle ich mich dumm, dass ich nicht das gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe kein Choice. So, es war ganz, ganz klar für mich.
Das hat uns Sergio Ermotti vor ein paar Wochen gesagt, und zwar im Rahmen des Podcasts News Plus Hintergründe über das Ende der CS. Und an dieser Stelle eine dringende Hörempfehlung, falls ihr die Serie noch nicht gehört habt. Wir haben sie euch im Podcast beschrieben verlinkt. Ermotti sah es also als seine Pflicht an, die Geschicke der UBS in dieser schwierigen Zeit zu übernehmen. Seinen Anteil daran hat auch Lukas Gähwiler, der Vize-Verwaltungsratspräsident der UBS. Er hat Ermotti seit seinem Abgang bei der UBS quasi warm gehalten und ihn unter anderem, kein Witz, auf dem Sessellift auf eine mögliche Rückkehr angesprochen.
Er fährt im gleichen Skigebiet Ski, da hat es auch zwischendurch mal gesehen, bist du auf der Piste, da sind wir 2-3 Mal miteinander den Sessel hochgefahren und dann hat es dann schon auch einmal eine Situation gewesen, vor allem an Weihnachten 2022, wo ich gesagt habe, du Sergio, hast du zumindest einen DHL hier oben im Engadin, wo man dir dann einen Vertrag senden kann, wenn es dann soweit wäre.
Das sei ihm Spaß gewesen, erzählt der UBS-Vize. Spaß, der vor genau einem Jahr Realität wurde. Kurz nachdem bekannt wurde, dass die UBS die CS übernimmt, hat nämlich der UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher Sergio Ermotti angerufen.
Sergio, we need to talk. Sergio, wir müssen miteinander sprechen.
Ja, ich habe schon gedacht, es geht wahrscheinlich nicht nur um ein Bier so zu trinken.
Aber wo wird verhandelt?
wohin wollen Sie gehen, wenn Sie gerade die größte Transaktion seit der Finanzkrise weltweit angekündigt haben und der Herr Ermotti und der Herr Lukas Gähwiler und der Colm Keller treffen sich gemütlich in einem Restaurant, dann können Sie warten, bis die Journalisten wahrscheinlich über den Ticker schon Spekulationen loslassen. Und darum haben wir gesagt, das war bei mir zu Hause wahrscheinlich am besten.
Ermotti forderte Bedenkzeit 48 Stunden.
Und nach 48 Stunden habe ich meine Bereitschaft gegeben.
Ja. Ja, und jetzt, ein Jahr später, als alter, neuer UBS-Chef, steht Sergio Ermotti besser da denn je.
Herr Ermotti steht sehr, sehr gut da. Man muss sich ja auch bewusst sein, die Aktienzuteilung kann durchaus dazu führen, wenn sich nämlich der Kurs der UBS-Aktien wie die letzten paar Monate weiterhin nach oben entwickelt, dass nachher diese Abgeltung noch wesentlich höher ausfällt. Vor dem Hintergrund, denke ich, muss man schon sagen, es ist eine sehr großzügige Abgeltung, auch wenn man die Entschädigung von Herrn Ermotti vergleicht mit ausländischen Banken, also mit Großbanken im Ausland. Muss man sagen, hier in der Schweiz, die schweizerische UBS, die ist sicherlich im Durchschnitt wesentlich großzügiger als die französischen Banken oder die Deutsche Bank. Also er dürfte sich kaum beschweren können.
Also wie ist das jetzt genau mit diesem Aktienanteil? Aus den 14,4 Millionen Franken könnten noch mehr werden? Ich habe mir das erklären lassen von Jan Baumann. Er leitet bei Radio SRF die Wirtschaftsredaktion.
Ja, es gibt einen Fixlohn, der ist 2,1 Millionen. Und obendrauf kommt der variable Lohn, der Bonus, das sind 12,3 Millionen. Und da wird es nun bei diesem zweiten Teil etwas kompliziert. Ich versuche es mal kurz einfach herunterzubrechen. Das Wichtigste ist, diese 12 Millionen oder über 12 Millionen variable Vergütung, die wird verzögert, die wird zeitlich gestaffelt, ausgezahlt, schrittweise. Erst nach 5 Jahren hat dann Sergio Ermotti den ganzen Bonus und zwar zu einem großen Teil in Aktien. Das ist darum wichtig, weil der Aktienkurs, der kann sich natürlich stark verändern in den nächsten Jahren. Geht es hoch, dann profitiert Ermotti, geht es runter, dann schmilzt sein Bonus. Und die Idee dahinter ist klar, der Konzernchef soll dafür arbeiten, dass die UBS über viele Jahre hinaus erfolgreich ist, nicht nur kurze Zeit. Ihn soll also nicht das schnelle Geld locken, sondern der langfristige Erfolg der Bank.
Ich habe mich heute immer wieder gefragt, wie kann es sein, dass die Arbeit eines Einzelnen so viel wert ist? Dass die UBS gut über dieses Übernahmejahr gekommen ist, das ist ja nicht allein das Verdienst von Sergio Ermotti. Neben ihm hat die UBS ja auch noch mehr Angestellte. Seit der Fusion sind es rund 110'000, die jeden Tag Einsatz geben.
Die Frage ist durchaus berechtigt, weil schlussendlich der Erfolg und auch der Misserfolg jeder Bank hängt von jedem Einzelnen ab. Das heißt, der Mann, die Dame an der Front, die da die Kunden bedienen, auch die sind für den Erfolg mitverantwortlich. Aber die Bonuszahlungen, die gehen eigentlich immer nur an Spitzenmanagement. Wohingegen, wenn es dann schief geht, dann muss man sagen, die Sanktionen, die treffen dann plötzlich niemanden mehr. Also Manager lohnt sich zu sein, weil vom Guten profitieren sie übermäßig, vom Schlechten werden sie kaum bestraft.
Peter V. Kunz hat es am Anfang schon angetönt, wenn die UBS bereit ist, so viel zu zahlen, ist zumindest aus juristischer Sicht nichts dagegen einzuwenden.
Der entscheidende Beschluss, der wird tatsächlich von der Gesellschaft selber gefällt. Maßgeblich ist dann tatsächlich auch, weil es um ein Element des Arbeitsvertrages geht, der Verwaltungsrat. Aber seit der Abzocker-Initiative vor einigen Jahren, die sogenannte Minderinitiative, ist nun so, dass bei diesen großen Publikumsgesellschaften der Beschluss des Verwaltungsrats sozusagen vorgespurt wird durch die Aktionäre. Das heißt, man geht zuerst in die Generalversammlung, dort sind die Aktionäre der UBS dabei, dort wird über eine Gesamtsumme entschieden und diese Gesamtsumme wird dann nachher individuell aufgeteilt. Also schlussendlich ist aber die genaue Höhe, die genaue Zuteilung ein Entscheid des Verwaltungsrats. Der hat dann ein sogenanntes Compensation Committee, einen Vergütungsausschuss, der Vorschläge macht. Das heißt, man kann zwar in den Medien, in der Politik und auch von der FINMA Anregungen geben, aber rein juristisch ist es ein privater Entscheid der Bank und insbesondere des Verwaltungsrats.
ein rein privater Entscheid. Juristisch ist das so, klar, aber politisch sieht's anders aus. Es ging nicht lange, da gab's heute nämlich schon Kritik aus der Politik. Thierry Burkhardt, seines Zeichens Präsident der FDP, hat auf X ausgeteilt. Solche Boni-Exzesse würden das Vertrauen der Bevölkerung in die Wirtschaft zerstören, schrieb er. Und ein interessanter Punkt, wie ich finde, eigentlich trage ja die Bevölkerung das Geschäftsrisiko. Die UBS gilt ja als systemrelevant und als too big to fail. Anders gesagt, die UBS habe eine indirekte Staatsgarantie.
Da hat er durchaus einen Punkt, keinen juristischen. Also wenn er jetzt als Anwalt gesprochen hat, dann versteht er nicht, wie es juristisch funktioniert. Aber ich nehme an, er hat als Politiker gesprochen, als FDP-Präsident. Dort ist klar, es ist natürlich eine Entrüstung seit jetzt einem Jahr über diese Rettung, bei der immerhin 260 Milliarden Schweizer Franken im Risiko standen. Das Publikum versteht das nicht. Meine Mutter kann das nicht nachvollziehen, meine Freunde können das nicht nachvollziehen, ich als Staatsbürger auch kaum. Und es ist natürlich tatsächlich so, deshalb sind wir jetzt bei der UBS schon nicht ganz in einer Situation, wo alles nur privatwirtschaftlich läuft, weil die UBS faktisch eine Staatsgarantie hat. Insofern kann und soll der Staat schon eine gewisse, in Anführungszeichen, Mitsprache haben. Einerseits, weil man sich bewusst sein muss, wir müssen ja auch verhindern, aus eigenem Interesse, dass da künftig irgendwelche Probleme, eine Rettung der UBS orchestriert werden muss. Aber auf der anderen Seite, und das denke ich, ist auch nicht zu unterschätzen, es geht um einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass auch bei Abstimmungen durchaus viele Leute aus dem Mittelstand ein bisschen die Faust im Sack machen, weil man sagt, meine Güte, hier wird wieder mal 260 Milliarden riskiert über ein Wochenende und wenn es um eine läppische 13. AHV-Rente geht, dann will man auf knapp machen. Das ist eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts und da kann ich auch als Jurist, weil ich ein Mensch und Staatsbürger bin, durchaus nachvollziehen, dass man sich aufregt und sagt, hier muss etwas geschehen.
Niemand versteht wirklich, wieso ein UBS-Chef 14,4 Millionen Franken erhält. Dass das ein Aufreger ist, sieht übrigens auch Sergio Ermotti selber ein.
Dass die Leute das Thema nicht verstehen, kann ich auch teilweise verstehen.
Das hat Sergio Ermotti Ende Februar gesagt, im Zusammenhang mit dem Podcast News Plus Hintergründe über das Ende der CS. Er hat es nicht zur aktuellen Situation mit seinem Lohn gesagt, damals hat er aber das Bonussystem verteidigt. Das gäbe es nicht nur bei den Banken.
Es ist so, dass das Thema bei Banken hat mehr Aufmerksamkeit als andere Industrien, aber wir sind in Konkurrenz mit vielen anderen Bereichen. Aber was wichtig ist, ist, dass wenn die Boni bezahlt werden aufgrund einer nachhaltigen Performance, meiner Meinung nach ist nicht ein Problem. Und vor allem, was wichtig ist, dass die Besitzer der Bank das letzte Wort haben müssen über die Vergütungen. In den letzten Jahren bei der Vergütungsbericht bei der Bank ungefähr 85% der Aktionäre hat zugestimmt. Die Besitzer der Bank haben scheinbar keine Probleme mit dieser Sache.
Herr Motti sagt also, ist ja alles okay, wenn die Aktionärinnen und Aktionäre das Gehalt absegnen. Wo ist das Problem?
Da habt ihr tatsächlich recht und das ist etwas, da habe ich schon vor vielen, vielen Jahren davor gewarnt, nämlich als über die Abzockerinitiative diskutiert worden ist. Ich habe damals gesagt, es sei eine große Illusion zu meinen, dass hier irgendwie die Boni plötzlich sinken würden, weil schlussendlich die Aktionäre, die sind durchaus großzügig, wenn der Kurs stimmt. Aktionäre sind nicht kritisch. Die Leute, die hier kritisch sind, wie ich, die haben gar keine Aktien der UBS. Bei den meisten großen Unternehmungen sind es ein paar wenige Großaktionäre, die entscheiden. Deshalb die ganze Abzockerdiskussion, die haben nicht zu einer Reduktion der Boni-Exzesse geführt, weil die Aktionäre durchaus einen anderen Maßstab anlegen, also nicht Gerechtigkeit, was ist richtig, was ist sinnvoll, sondern haben sie etwas davon oder nicht.
Die Abzockerinitiative, ihr erinnert euch, über die haben wir 2013 abgestimmt und die wurde so deutlich angenommen wie kaum eine andere Initiative. Die gewünschte Wirkung hat sie aber offenbar nicht gebracht, sagt der Wirtschaftsrechtsprofessor.
Persönlich bin ich tatsächlich der Meinung, und ich sage das als ein liberaler Professor, wir brauchen zusätzliche Regulierungen im Hinblick auf die UBS, weil die UBS heute und in Zukunft tatsächlich eine faktische Staatsgarantie hat. Ich bin eher kritisch, dass wir dort wahnsinnig viel bei den Boni regeln müssen, weil die Boni, die Vergütungen, ich weiß, das ist das, was die Leute nachvollziehen können, was sie stört, die sind aber offen gesagt eigentlich ein völliger Nebenpunkt, was das Risiko der UBS anbelangt. Aber da geht es dann insbesondere eben auch um die Frage, soll die Finanzmarktaufsichtsbehörde zusätzliche Kompetenzen bekommen? Braucht es eine neue Strukturierung auf Behördenebene, beispielsweise Nationalbank und FINMA fusionieren zusammen? Da wird noch einige Diskussion stattfinden.
Peter V. Kunz erwähnt die FINMA, die Finanzmarktaufsicht. Sie hat bereits verschiedene Forderungen gestellt, auch als Lehre aus der CS-Krise. Sie will vor allem mehr Kompetenzen. Und da holen wir unseren Wirtschaftsredaktor Jan Baumann dazu. Was genau will denn die FINMA, wenn es um die Chefvergütungen geht?
Sie will mehr mitreden können bei den Vergütungssystemen, die die Banken der FINMA auch vorlegen müssen. Also es ist heute schon so, dass die FINMA etwas zu sagen hat bei diesen Vergütungsmodellen, aber ihre Macht ist beschränkt. Wenn sie jetzt eine klare gesetzliche Grundlage bekommt, wenn also der Gesetzgeber, das Parlament sagt, ihr dürft da mehr mitreden, dann kann sie früher, dann kann sie entschiedener intervenieren und kann sagen, hallo, da gibt es falsche Anreize, der Verwaltungsrat gibt zu viele Boni für irgendwelche Risiken, die die Geschäftsleitung eingeht, das wollen wir nicht, das muss die Bank ändern. Also damit die FINMA intervenieren kann, will sie eine bessere gesetzliche Grundlage, um da bei der Vergütung mitzureden. Das ist die Grundidee.
Und das kann sie heute noch nicht so in dieser Form?
Sie kann es zwar, aber die gesetzliche Grundlage ist eben relativ schwach. Und dann gibt es ein Rundschreiben, das die FINMA verfasst hat. Dieses Rundschreiben sagt eben, die Anreize dürfen nicht falsch sein, sodass die Bank zu hohe Risiken eingeht. Aber was das dann konkret heißt oder dürfen nicht, was kann dann die FINMA tun, wenn sie der Meinung ist, die Anreize seien falsch gesetzt? Das ist die Frage.
Die Diskussionen laufen also und werden uns sicher noch länger beschäftigen. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, was, wenn man den Spieß umdreht und statt Bonus auch Maluszahlungen einführt?
Dass man Absicherungen macht im Vergütungssystem, dass wenn es dann halt eben schlecht kommt, dass Leute wie Herr Motti und sonstige Geschäftsleitungsmitglieder dann zurückbezahlen müssen. Selbstverständlich würde das nie und nimmer ausreichen, um eine allfällige Konkursite UBS zu retten. Aber es kann nicht sein, dass man bei schönem Wetter einfach sagt, ich bin der Superheld und bekommt einen riesigen Bonus. Und wenn plötzlich das Gewitter losgeht und man nicht mehr dabei ist, aber eigentlich verantwortlich ist für das Gewitter, dann muss sichergestellt sein, dass auch etwas zurückgegeben wird. Bei der Credit Suisse war das ja auch ein Thema vor einem Jahr. Dort ist es nun tatsächlich eben so, wir haben die gesetzlichen und auch die vertraglichen Grundlagen nicht gehabt, um von Herrn Rohner und den sonstigen CS-Managern zu verlangen, dass sie etwas zurückbezahlen. Aber hier nun heute könnten wir das für die Zukunft ändern, dass in der Krisensituation die Boni zumindest teilweise retourniert werden müssten an die Bank.
Nur hat man da nicht das Risiko, keine Topshots mehr zu finden? Das haben übrigens auch viele kommentiert auf srf.ch. Der Lohn, der sei vielleicht schon etwas hoch geraten, ja, aber Herr Motti habe die UBS immerhin durch dieses Übernahmejahr gebracht. Mit Erfolg. Solange er einen guten Job mache, was er offensichtlich gemacht habe, habe er diesen Lohn verdient.
Die guten Leute wird man mit 14 Millionen Jahressalär immer finden, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier in der Schweiz so außergewöhnlich sind. Wir sind selbstverständlich in Konkurrenz mit ausländischen Finanzplätzen, aber die Löhne und die Boni sind in der Schweiz eindeutig höher. Vor dem Hintergrund wäre es sicherlich auch richtig, weil das Risiko für unser Land wesentlich größer ist als beispielsweise in den USA, wo die Bilanzsumme der größten Bank einen Teil des Budgets der USA ausmacht. Bei uns haben wir Bruttoinlandprodukt mal 2, entspricht der Bilanzsumme der UBS. Vor dem Hintergrund haben wir hier ganz bestimmt nicht ein Nachwuchsproblem bei der UBS, wenn wir da Regulierungen vornehmen, die sinnvoll wären. Ich bin überzeugt, sollte die Schweiz jetzt hier eine Regulierung für Vergütungen machen, das würde vermutlich auch im Ausland zur Kenntnis genommen und ich wäre nicht überrascht, wenn dann das durchaus sozusagen Spuren in ausländischen Gesetzgebungen hinterlassen würden, dass die dann auch etwas Ähnliches machen würden.
Sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern. Habt ihr Feedback zu dieser Folge? Wir freuen uns immer über alle Nachrichten auf newsplus@srf.ch und wenn ihr mögt, könnt ihr auch eine Sprachnachricht schicken an 076 320 1037. Das Newsplus-Team heute Tim Eggimann, Produzentin Marielle Gigax und ich, Dominik Rodin.